Eine neue Folge Anpfiff 15:30 ist am Start. Heute mit einer ja etwas anderen Besetzung. In den vergangenen Wochen ja hat immer mal wieder jemand gefehlt, meistens arbeitsbedingt. Einer fehlt meistens immer nur dann, wenn er im Urlaub ist, und das ist Tobi. Dementsprechend heute in kleiner Besetzung. Mein Gegenüber ist heute Fabi. Hallo Fabi.
Ja, wunderschönen guten Nachmittag. Strahlender Sonnenschein, fast Frühlingswetter und unser Chef ist in den Winter zurückgeflogen in den Urlaub und genießt die Zeit in Norwegen. Und ja, irgendwie schaffen wir es im Moment gerade nicht, konstant vollzählig zu sein, aber ich bin davon überzeugt, dass wir das auch zu zweit heute hinbekommen. Auch wenn uns natürlich unser Chef des Podcasts sehr fehlt.
Die Expertise fehlt schon, gerade wenn es dann so Retortenclubs geht wie Hoffenheim. Da fehlt er natürlich schon. Aber ich glaube, wir starten ja mit dem Besten der Besten, würde ich sagen, mit der Champions League. Blicken zurück auf die Rückspiele der Achtelfinals. Was meinst du, wo wollen wir starten? Wollen wir bei dem Dienstag bleiben und mit dem Ausscheiden von Leverkusen anfangen?
Danach hangeln wir uns doch einfach von oben nach unten durch, oder?
Ja, würde ich auch sagen.
So,
Dann,
sind wir bei Leverkusen, oder?
genau, bei der 0:2-Pleite, die dann auch, wenn man den Spielverlauf so nimmt, durchaus gerecht war. Man hat, glaube ich, den FC Arsenal gesehen, so wie er im Moment drauf ist, schon vielleicht mit einer der besten europäischen Mannschaften nicht wieder zu erkennen, im Vergleich zum Hinspiel.
Ja, also ich glaube schon, wenn man sich das Spiel angeguckt hat, muss man ehrlicherweise sagen, zumindest aus meiner Sicht, Leverkusen chancenlos. Also qualitativ total unterlegen gegen eine Arsenal-Mannschaft, die nach Belieben meines Erachtens dominiert hat. Leverkusen, glaube ich, auch vor allem in der ersten Halbzeit noch wirklich richtig gut davon gekommen, mit nur einem 0:1 Rückstand in die Kabine zu gehen. Klar hat Leverkusen vielleicht mal in der einen oder anderen Phase auch so ein, ja, wie sagt man da, Nadelstich setzen können, aber im Grunde genommen war hier einfach qualitativ mindestens ein, eher zwei Klassen Unterschied. Und wann immer Arsenal gezwungen war, vielleicht mal ein bisschen das Tempo zu erhöhen, konnte Leverkusen auch gar nicht mehr mitgehen. Ist ja überhaupt gar kein Vorwurf. Ich denke, das war im Vorfeld auch schon klar, dass es die Kräfteverhältnisse, dass die eben dann auch dafür sorgen, dass Arsenal weiterkommt. Ich glaube, Leverkusen, wenn man es vielleicht auch mal so ausdrückt, im Rahmen der Möglichkeiten, die Leverkusen zur Verfügung hat, haben sie es sehr, sehr gut gemacht. Es hätte durchaus auch ein anderes Ergebnis sein können, wenn man sich mal die anderen Paarungen anguckt. Von daher, glaube ich, erhobenen Hauptes gegen den Top-Favoriten in der Champions League dieses Jahr wahrscheinlich ausgeschieden.
Ja, absolut. Ich glaube, man hat wirklich zwei unterschiedliche Mannschaften gesehen. Arsenal, die ja scheinbar im Moment so in ihrem Peak sind, vielleicht diese Saison wirklich den großen Wurf schaffen mit der Premier League und auch weit kommen in der Champions League. Und Leverkusen dann einfach ja, im Umbruch, in einer Umbruchssaison sind. Von daher, glaube ich, haben sie es wirklich gut aus der Affäre gezogen. Nicht ganz so gut aus der Affäre. Und es war dann, glaube ich, doch auch eine Überraschung, dass das Rückspiel so deutlich ausgeht, dass das Sporting Lissabon das Wunder, das kleine Wunder schafft und ja, Bodo Glimt mit 5:0 aus dem Stadion schießt und damit auch noch ins Viertelfinale kommt, trotz ja, einem 0:3-Rückstand aus dem Hinspiel.
Ja, also auch hier muss man ja wirklich sagen, also es gibt ja zwei Sachen, die ich hier nicht verstehe. Also zum einen vorweg muss man sagen, das 5:0 war absolut verdient. Also das war jetzt hier kein ja, glücklich zustande gekommener Sieg für Lissabon, auch in der Höhe nicht. Und die zwei Sachen, die ich nicht verstehe, ist A, die Herangehensweise von Bodø oder Glimt. Ja, also es hat mich ein bisschen erinnert an die dunkelsten José Mourinho-Zeiten. In der gewissen Hinsicht, ja, einfach diesen Bus zu parken und mehr war das ja eigentlich nicht. Es war ja gar kein spielerischer Ansatz. Es war irgendwie auch relativ wenig zu sehen, dass Bodø in der gewissen Hinsicht auch ihr Glück vielleicht mal auch nach vorne sucht. Kann natürlich auch daran liegen, dass es vielleicht einfach dieses Spiel war, wo die Kräfteverhältnisse einfach mal realistisch gegenübergestellt wurden und Lissabon einfach die bessere Mannschaft war. Und die zweite Sache ist, in der gewissen Hinsicht, wenn du mit einer 3-0-Führung ins Rückspiel gehst, Boah, dich dann so auseinandernehmen zu lassen. In der Verlängerung hat man auch gemerkt, ich glaube, das ist dann ein bisschen so dieser Rhythmus, der auch den Norwegern fehlt, weil ja der Ligabetrieb ein anderer ist als bei uns, weil da war ja gefühlt, Bodø war platt. Es kam einfach nichts mehr. Und das war so ein bisschen die zwei Dinge, die ich eben nicht verstanden habe.
Ja, die Chance wäre auf jeden Fall groß gewesen, da noch ein weiteres Wunder zu schaffen. Ja. Ein weiteres Wunder, was ausgeblieben ist und auch da glaube ich, ähnlich wie im Hinspiel, der FC Chelsea enttäuscht ja auf ganzer Liga gegen PSG, auch zu Hause. Auch in der Anfangsphase kein wirkliches Comeback, nicht das Gefühl gehabt, dass man an der Stamford Bridge noch ein Wunder schaffen möchte. Früh 2-0 in Rückstand gegangen und dann war ja das Spiel relativ klar gegessen. Dementsprechend sicherlich auch verdient PSG in der nächsten Runde.
Ja, wir werden ja gleich mit Sicherheit auch nochmal über die Premier League im Gesamten reden. Das war dann schon auch ehrlicherweise ein bisschen überraschend in der Art und Weise. Gut, natürlich, es ist immer schwierig, nach so einem Hinspielergebnis 5 zu 2 in ein Rückspiel zu gehen, aber du spielst halt einfach zu Hause. Und es war übrigens auch für fast alle Achtelfinals das Gefühl, dass die alle so deutlich entschieden
Ja.
wurden. Also du hast ja teilweise Ergebnisse hier, die Bayern kommen wir gleich noch drauf, 10 zu 2, Newcastle werden wir auch gleich nochmal sprechen. Und auch hier in der Endabrechnung war es ja dann ein 2 zu 8 aus Chelsea-Sicht. Das darf dir eigentlich als englischer Top-Club in der Premier League ehrlicherweise auch nicht passieren, auch nicht gegen den Paris Saint-Germain, was im Übrigen auch in der Liga strauchelt. Und jetzt auch nicht gerade drüber hinwegfegt. Von daher schon auch ziemlich enttäuschend, glaube ich, aus Chelsea-Sicht, dass man sich dann so früh auch ja, ein Stück weit ja, damit zufrieden gegeben hat, dass man heute ausscheidet.
Absolut. Ja, eine weitere englische Mannschaft, die es nicht geschafft hat, sicherlich auch gegen eine Mannschaft gespielt hat, die auch zu den Top-Favoriten gehört. Das ist Manchester City. Du hattest ja in unsere Gruppe schon geschrieben, als das Spiel gestartet ist. City kommt gut rein, da ist durchaus was möglich, den 3-0 Rückstand aufzuholen. Da muss man wirklich sagen, die Anfangsphase gehörte auch City. Da hat man schon gesehen, welche Wucht auch ja, im Etihad Stadium entfacht werden kann. Aber dann ja, müssen wir leider über die rote Karte sprechen, die dann eben auch, glaube ich, spielentscheidend war. Das muss man wirklich so sagen, von Bernardo Silva. Daraus resultierend ja dann City nur noch mit 10 Mann und hat das Spiel dann so ein bisschen auf den Kopf gestellt. Ende 2-1 Erfolg für Real Madrid. City hat alles versucht mit einem Mann weniger, aber da muss man sagen, mit einem Mann weniger hast du gegen die Königlichen in der Form, in der Champions League Form, muss man ja sagen, keine Chance.
Das hat mir auch ein bisschen den Dienstag, um ehrlich zu sein, verhagelt, weil ich mich auf dieses Spiel trotzdem gefreut hatte, weil ich auch im Umkehrschluss im Vorfeld der Meinung war, dass da durchaus noch was möglich war für City. Die ersten Minuten waren auch sehr vielversprechend. Pfostenschuss, glaube ich, gleich in der dritten, vierten Minute wirklich druckvoll ja, begonnen. Und am Ende bekommst du dann den Elfmeter. Ich meine, ich hasse es, um ganz ehrlich zu sein, aber als man es dann in der Zeitlupe gesehen hat, war es klar, dass es dafür Elfmeter geben wird. Es ist nun mal die Regel. So ehrlich muss man dann sein und dann gibt es auch, glaube ich, keine zwei Meinungen. Wo es dann aber durchaus berechtigt ist, zumindest mal den Finger zu heben, wenn es um die Doppelbestrafung geht. Und Silva dann mit Rot vom Platz zu schicken und dann war die Messe gelesen. Das muss man dann ganz ehrlich so sagen. Also wahnsinnig enttäuschend, saublöde Regelauslegung, aber am Ende des Tages ja vertretbar. Aber man muss es nicht für gut heißen, um es mal so auszudrücken.
Absolut, ja, vielleicht
Für
noch zwei
mich,
Rand. Ja.
ja, ich wollte gerade sagen, ich habe auch noch ein Randthema. Eins ist Vinny Junior.
Ja.
Es tut mir wirklich leid, also so begnadet er als Fußballer auch ist. Aber jedes Champions League-Spiel, sobald die Flutlichter angehen, ist es eine Garantie für Theater, Zirkus und der wird nun mal zuhaufe oder in den meisten Fällen von ihm selbst ausgelöst. Und ich verstehe es einfach nicht. Also reine Provokation auch nach seinen Toren gegenüber den Fans hat man im Fernsehen, glaube ich, gar nicht so gut mitbekommen, aber dafür dann Social Media. Furchtbar. Ich finde es wirklich nicht tragbar, um ganz ehrlich zu sein. Und er tut sich ja selber damit eigentlich auch keinen Gefallen.
Ja, genau. Ich glaube, wir würden ganz anders über ihn sprechen, wenn er so ein bisschen down to earth wäre, vielleicht auch ein bisschen sympathischer wäre für ja, die ganzen Fans eigentlich. Dann würde man sicherlich auch viel, viel positiver über ihn sprechen. Zweites Thema, was vielleicht noch wichtig ist, gerade auch mit Blick auf das Spiel dann gegen Bayern München in der Champions League. Es wird wahrscheinlich so sein, dass Thibaut Courtois beide Spiele gegen Bayern fehlen wird. Wurde ja in der Halbzeit ausgewechselt. Ich glaube, das könnte vielleicht auch ein kleiner Vorteil sein für die Bayern. Aber da kommen wir sicherlich gleich nochmal drauf zu sprechen, wenn wir auf die, ja, aufs Viertelfinale schauen.
Yes. Bin aber
Gut,
noch.
dann genau, da müssen wir auf den Mittwoch springen. Ne? Das Spektakel im Camp Nou. Ich glaube, du bist ja auch Barcelona-Fan, ja, gerade was die Finanzpolitik betrifft, glaube ich, bist du da auch.
Und Hansi Flick.
Genau, Hansi Flick darf man auch nicht vergessen. Also viele positive Dinge rund um Barcelona. Nein, Spaß beiseite. 7:2. Ja, was machen wir mit dem Spiel? Also es war wirklich wild. Erste Halbzeit hatte ich schon das Gefühl, dass Newcastle es durchaus schaffen könnte, auch weil sie Phasen hatten, wo sie wirklich auch die bessere Mannschaft war. Vielleicht Knackpunkt. Der Elfmeter in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit, dass Barca da mit einer Führung in die Halbzeit geht. Ja, und dann die zweite Halbzeit. Ich glaube, das war schon gut von Barcelona, das muss man wirklich so sagen. Ende steht ein 7:2, und dann stehst du dann wahrscheinlich auch verdient im Viertelfinale.
Ja, ich finde einfach, was man sagen muss, und jetzt sind wir ja an dem Punkt, wo wir durchaus auch die ein oder andere englische Mannschaft auch mit reinnehmen können, weil wir eben drüber gesprochen haben. Ich bin es so gar nicht gewohnt von der Premier League-Mannschaft. Jetzt in dem Fall Newcastle, auch in der zweiten Halbzeit, gibt dir vollkommen recht mit dem Elfmeter kurz vor der Halbzeit. Da ist dann eher die Entstehung fragwürdig. Warum, wieso, weshalb? Auf dem Niveau sind es Fehler, die einfach so nicht passieren dürfen. Aber dieses Einbrechen oder dieses sich hingeben, wie es Chelsea getan hat, wie es dann auch City getan hat. Gut, da kam eben, wie gesagt, vielleicht auch in Unterzahl, es ist auch nochmal ein bisschen schwerer. Aber dann eben auch bei Newcastle und dich dann 7:2 abschießen zu lassen. Mir fehlt da einfach, ich weiß nicht, was es ist, vielleicht dann eben auch das Physische, was mir bei den englischen Mannschaften dann irgendwo ein Stück weit gefehlt hat. Aber es ist total ungewöhnlich gewesen, dann eben auch Newcastle zu sehen, jetzt hier im Camp Nou, wie man sich förmlich aufgegeben hat. Ich kann mich erinnern, dass wir in unserem Podcast auch oft genug über Bundesliga-Ergebnisse, wenn die zu hoch ausfallen, wie wir da immer schimpfen und argumentieren, dass das auf dem Niveau einfach nicht passieren darf. Und dann hast du eben Champions League K.O.-Phase und du siehst Newcastle, das förmlich auseinanderbricht. Klar, und dann musst du natürlich auch sagen, kommt Barca natürlich auch in so einen Flow, oder wo sie dann kaum mehr zu stoppen sind. Man muss dann eben auch fairerweise zugeben, dass dann brutale Qualität auch auf dem Platz steht. Das einzig Gute für alle Gegner von Barca, dass mit Sicherheit beide Spiele, vor allem das Auswärtsspiel bei Newcastle und die erste Halbzeit gezeigt hat, wo Barca verletzbar ist oder verletzlich ist. Und ich glaube, und das nehme ich schon mal vorweg, das schlechteste Viertelfinale wird Barcelona gegen Atletico Madrid werden.
Ja, da wird es auf jeden Fall zur Sache gehen. Ich glaube, das kann man sagen. Dann nehmen wir auch Atletico direkt mit rein, würde ich sagen. Ja, 3:2 Niederlage bei Tottenham. Ich meine, das hat unterm Strich, muss man sagen, hat Tottenham, oder ging es, glaube ich, für Tottenham eher darum, ein positives Gefühl rauszuziehen im Kampf um den Klassenerhalt in der Premier League, weil da muss Tottenham ja auch noch ein paar Punkte sammeln, um wirklich sicher ja, nicht abzusteigen. Ist auch verrückt im Moment die Situation bei den Spurs. 3:2 Sieg, klar, am Ende dann in der 90. doch durch Xavi Simmons. Aber sicherlich ein Spiel, glaube ich, was ja dann gerade in der zweiten Halbzeit nicht mehr gefährlich wurde, weil Atletico auch wieder teilgenommen hat. Und dann dementsprechend, glaube ich, auch verdient weitergekommen ist.
Also ich würde, muss ganz ehrlich sagen, über Tottenham, glaube ich, du hast gerade das meiste gesagt, alles richtig. Wäre ich allerdings Atletico Madrid-Fan, dann würde ich mir ehrlicherweise wirklich Sorgen machen, weil Ich finde, Atletico spielt diese Saison nicht wie Atletico Madrid. Es fehlt mir brutalst an Mentalität. Übrigens, schöne Grüße nach Norwegen. Tobi ist ja einer seiner Lieblingsvereine. Aber ich spule einfach mal ein paar Wochen zurück. Rückspiel Copa del Rey gegen Barcelona. Du gehst mit einem 4-0 Vorsprung in das Spiel. Vermasselst es mehr oder weniger eigentlich fast. Mit Glück schaffst du es noch über die Linie zu bringen, also mit einer 3-0-Niederlage. Jetzt gehst du in ein Rückspiel bei einem angeschlagenen Boxer, der taumelt und du verlierst trotzdem wieder 3-2. Und das ist ehrlicherweise für mich ein Charaktertest. Und das hast du gestern auch bei den Bayern gesehen. Und da zeigt sich für mich einfach, dass Atletico dieses Jahr einfach nichts gewinnen wird, weil da fehlt es an Mentalität, da fehlt es an Einstellung, da fehlt es auch an den klassischen Atletico-Tugenden, Einsatz, vielleicht auch mal ein bisschen in Grauzonen unterwegs zu sein, weil ich sag's dir, Champions League K.O.-Phase und hier ging es vor Atletico einfach nur darin, einmal kurz hinzufliegen, irgendwie das Ergebnis über die Zeit zu bringen und dann wird es die Messe gelesen. Und das finde ich ist einfach nicht dem Champions League K.O.-Phasenanspruch wird es gerecht, um ganz ehrlich zu sein. Enttäuschend.
Ja, drastische Worte, aber ich kann mir schon vorstellen, dass gerade dann eben auch im Viertelfinale Atletico vielleicht ein anderes Gesicht zeigen kann oder vielleicht auch muss. Wobei man natürlich auch sagen muss, wenn man so gerade das zentrale Mittelfeld, ich glaube, das war ja auch gerade in den vergangenen Jahren immer das oder der treibende Faktor dafür, dass Atletico eben sehr intensiv spielen konnte mit Cardoso und Llorente. Sie machen, glaube ich, auch nicht den Anschein, als wären sie genau diese Typen, die ja, in den Style von Diego Simeone passen, ne?
Aber deswegen ist ja auch die Frage zum Beispiel, wenn ich jetzt in den Medien auch immer wieder öfter lese, dass die Interesse an Leon Goretzka haben. Ich weiß ja gar nicht mehr, wie Atletico in dem Sinne eigentlich auch sich selbst definiert in der Art und Weise, wie sie taktisch beziehungsweise spielerisch sozusagen welchen Ansatz sie wählen. Und das ist im Moment wirklich ganz schwierig und ich bin gespannt, was am Ende dabei rauskommen wird. Ich gehe aber davon aus, dass sie im Zweifel ein enges, gutes Heimspiel machen werden, zumindest ergebnistechnisch. Allerdings im Rückspiel werden die von Barca auseinandergenommen.
Ah, das ist schon eine Prophezeiung, die wir auf jeden Fall überprüfen werden, ob das wirklich dann im Rückspiel deutlich wird. Deutlich wurde es auf jeden Fall auch an der Anfield Road. Auch ein bisschen überraschend. Ich finde gerade auch Galatasaray vielleicht ähnlich eine Riesenchance verpasst wie Bodo, dass man eben nicht mutig wirklich auch zum Gegner gefahren ist, zum Auswärtsgegner gefahren ist und versucht hat, die Stimmung am Anfang direkt schon irgendwie zu vernichten. Also Liverpool hatte ja wirklich in der ersten Halbzeit schon das meiste vom Spiel. Klar, vielleicht ohne die krassen Chancen, sich rauszuspielen, aber dann nach 25 Minuten ist ja der Knoten geplatzt. Und dann eben mit Blick auf die zweite Halbzeit, hat sich dann eben auch Liverpool, da hat sich dann, glaube ich, auch die Qualität durchgesetzt. 4-0 am Ende. Ich bleibe dabei, ich glaube gerade, dass Galatasaray eine Riesenchance verpasst hat. Gerade im Hinspiel, da hatten sie ja schon Chancen, auch vielleicht 2-0 oder 3-0, das 2 oder 3-0 mitzunehmen nach England. Und von daher Liverpool glücklich weitergekommen.
Also wir haben ja auch ein paar türkische Zuhörer. Ich meine, das ist auch wirklich alles gar nicht böse. Haben wir aber, glaube ich, auch nach dem Rückspiel gesagt. Ich glaube, Galatasaray hätte mindestens zwei, drei Tore Vorsprung gebraucht, um in dieses Rückspiel zu gehen. Es war im Rückspiel bei Juventus schon wirklich sehr glücklich am Ende, beziehungsweise grenzwertig. Und hier hat man es dann deutlich gesehen. Die Musik ging an und die Jungs hatten die Hosen voll. Und wie heißt der Keeper von Gala? Chakir oder ich glaube, der hatte den Abend seines Lebens, weil er wirklich die erste Halbzeit noch unfassbar gehalten hat, also wirklich auf fast Weltklasse-Niveau. Aber du hast es gemerkt, von der ersten bis zur 90. Minute, hier hatte Gala einfach nichts zu melden. Das war ungefähr wie wenn ein Kleinkind an dem Tisch mit Erwachsenen sitzt. So viel hatte Gala an dem Abend zu melden und von daher kann man es, glaube ich, auch kurz machen. Hier haben Welten sind aufeinander getroffen, spielerisch wie qualitativ. Und die bessere Mannschaft ist eindeutig weitergekommen. Aber da muss man eben auch sagen, und das ist das, was ich vorher schon mal meinte mit den ganzen Achtelfinalpartien, ein Stück weit eine ganz komische Champions League-Saison, weil vielen Mannschaften im Zweifel entweder ein gutes Heimspiel gereicht hat, um einmal den Sack zuzumachen, oder die Ergebnisse so extrem deutlich waren, dass es schon fast ja, wie zu früheren Zeiten diese Gruppenphasen Vibes hatte. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Also du
Ja, ich
siehst ein
glaube.
5-2, ein 5-0,
Ja.
6-1. Das sind ja alles Ergebnisse, die normalerweise im Achtelfinale der Champions League so jetzt nicht in der Häufigkeit erwartet werden könnten, würde
Ja,
ich jetzt mal
absolut.
behaupten.
Ja, ich glaube gerade diese, wie du schon sagst, in der Deutlichkeit der Ergebnisse in den Hinspielen, das war schon. Also damit konntest du nicht unbedingt rechnen, gerade auch wenn man die Paarungen durchgeht. Klar hat man da immer einen Favoriten vielleicht, aber ja, dass sich das so auseinander dividieren lässt, ist schon verrückt. Das muss man ja auch sagen. Ich glaube, vielleicht auch ein, ja, vielleicht nicht das beste Beispiel, aber auch ein Beispiel dafür war ja dann auch das Aufeinandertreffen zwischen Bayern und Atalanta, wo man dann gesehen hat, okay, Dortmund ist ausgeschieden gegen Atalanta und die Bayern haben nahezu keine Probleme. Und so war es ja dann eben auch. Auch im Rückspiel, auch da, wie du so schon gesagt hast, zwei Welten aufeinander getroffen. Die Bayern, ja, ohne große Rotation fand ich. Ne, das war auch ein bisschen überraschend. Gerade auch auf der Torwartposition hatte ich ja immer noch so ein bisschen mit der Überraschung gerechnet, dass vielleicht Prescott im Tor steht. Aber am Ende ein 4:1. Ja, wie gesagt, ohne Rotation. Die Sache dann auch, glaube ich, sehr ordentlich, auch für die Fans, die dann im Stadion waren, über die Bühne gebracht.
Ich wollte gerade sagen, das musst du dann aber auch bieten. Also ich meine, à la Bonheur, muss man wirklich sagen. Es gibt, glaube ich, andere Mannschaften, die das dann vielleicht anders angegangen wären. Hat jetzt auch nichts damit zu tun, dass ich natürlich auch Bayern-Fan bin, aber man muss schon sagen, das war sehr, sehr erwachsen. Das war seriös. Es war auch von der ersten Minute an so, dass man gemerkt hat, okay, die wollen den zahlenden Zuschauern auch noch ein bisschen was bieten. Am Ende 4:1, recht deutlich. Trotzdem, glaube ich, irgendwo Kräfte gespart. Ein paar Youngstern. Ja, zum Debüt verholfen, auch ein super Signal ausgesendet. Von daher, ja, ist man jetzt bereit und ich glaube, jetzt dreht sich natürlich auch die nächsten Wochen alles um die Spiele gegen Real Madrid. Und da kann ich eigentlich auch nur sagen, wenn wir den Ausblick jetzt vielleicht auch machen wollen, ich weiß nicht, was dein Plan war, aber zum einen hört sich es für mich einfach auch als Fan nochmal tausendmal geiler an, Bayern Real als Bayern gegen City, um ganz ehrlich zu sein. Aber ich bin natürlich auch als Fan ein bisschen ja, gebrandmarkt in den letzten Jahren, weil seit 2012 konnten wir gegen Real in Summe in zwei Spielen eben nichts mehr reißen. Vom Gefühl her spielt man auch immer gegen höhere Mächte, zumindest auswärts im Bernabeu.
Ja.
Warum das so ist, ich habe keine Ahnung. Mal ist es der Schiedsrichter, mal sind es Dinge, die einfach so nur einmal im Jahr passieren, und zwar gegen Real, auswärts im Bernabeu. Aber vielleicht ist das jetzt einfach dieses Jahr auch Zeit, um wirklich da mal wieder die Trendwende zu setzen und Real eben auszunocken mit dem kleinen Vorteil, vielleicht das Rückspiel zu Hause zu haben. Ich glaube dran, um es mal so auszudrücken. Ich glaube dran, dass wir es schaffen können.
Ja, ich glaube, wenn man die letzten Jahre dann eben vergleicht, wo der FC Bayern eben auch auf Real Madrid ja, getroffen ist, ich glaube, es unterscheidet sich auch die Situation, in der die Mannschaft von Bayern im Moment, glaube ich, auch ist. Die sind, glaube ich, schon ja woanders. Sie sind stabiler, glaube ich, auch, ne, dass sie sich wirklich auch von so einem Auswärtsspiel in Madrid und vielleicht Schiedsrichterentscheidungen, mit denen man rechnen muss, die nicht so in eine Richtung gehen oder vielleicht nur in eine Richtung gehen. Ich glaube, dass das diese Mannschaft nicht verunsichern wird. Und wie du hast es schon gesagt, ich glaube, es ist auch ein Vorteil, dass du das Rückspiel dann eben zu Hause in der Allianz Arena hast. Vielleicht noch auf die anderen Spiele schnell drüber fliegen. Sporting Arsenal, die Paarung. Ich glaube, da gibt es einen klaren Favoriten.
Ich gehe mit dem FC Arsenal auf jeden Fall.
Und Barça Atletico, da hast du ja auch schon einen kleinen Tipp rausgelassen.
Ja, dann wärst du jetzt PSG gegen Liverpool.
Schwierig, schwierig, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass PSG gerade auch jetzt, dass sie mit Chelsea ein englisches Team rausgeworfen haben, dass sie auch den FC Liverpool rauswerfen.
Okay.
Gut, dann würde ich sagen, wir schauen noch mal kurz auf heute beziehungsweise auf Donnerstagabend auf die Rückspiele in der Europa League, nämlich Freiburg gegen Genk. Vielleicht ein kurzer Tipp. 1-0 Rückstand. Mit einem 1-0 Rückstand geht Freiburg in die Partie zu Hause.
Also alles andere als ein Weiterkommen wäre brutale Enttäuschung.
Ja. Bisschen, vielleicht eine etwas attraktivere Paarung, sage ich mal so. Porto gegen Stuttgart. Da muss der VfB ja eine 1-2 Niederlage aufholen. Wird schwer, würde ich sagen.
Also ich hätte normalerweise vor dem Hinspiel auch gesagt, dass der VfB oder der Tabellenvierte der Bundesliga auch gegen Porto weiterkommen darf. Ja. Nach dem Hinspielergebnis sage ich, es wird nicht reichen, es wird ein Unentschieden werden und der VfB fährt mit leeren Händen nach Hause und darf sich auf die Liga konzentrieren. Beziehungsweise im Pokal sind die auch noch dabei, oder?
Ja.
Ich glaube schon.
Ja. Genau. Ja. Und dann noch die Frage der Fragen oder die Frage des heutigen Podcasts. Kennst du den Gegner von Mainz 05 in der Conference League?
Üzgürzürzgürzk.
Fast richtig. Also Sigma Olumsch würde ich aussprechen. Hinspiel ging 0-0 aus, heute um Viertel vor sieben, auch nicht die beste Uhrzeit, glaube ich. Da sollte aber auch der FSV Mainz 05 der klare Favorit sein.
Ich glaube auch. Also da musst du weiterkommen und ich finde eigentlich auch, wenn man sich die Conference League dieses Jahr anguckt, auch wenn du in der Bundesliga-Tabelle jetzt nicht so gut dastehst, wobei ja auch hier in der Rückrunde seit Urs Fischer ja alles besser wurde. Es ist ein Pokal, den du mit ein bisschen Glück, was man international immer braucht, auch vielleicht gewinnen kannst. Also ja. Und von daher finde ich das eigentlich schon ganz geil, dass man da vielleicht auch nicht wie in vielen Jahren in der Bundesliga es üblich war, da ein bisschen was abschenkt. Weil ich glaube schon, dass das eine Chance sein kann für Vereine. Und das sieht man ja vor allem an den Spaniern immer ganz gut. Europa League, Conference League. Es sind Vereine, die dann für die Verbände dann entsprechend auch die Titel gewinnen, die einfach wissen, okay, national wird es schwierig, wir werden kein Meister, wir werden auch im Zweifel kein Pokalsieger, aber so einen Pokal können wir dann holen. Das können wunderschöne Geschichten sein, die der Fußball da schreiben kann. Deswegen hoffe ich, dass die Mainzer das wirklich auch ernst nehmen.
Ja, ja, wenn man so schaut, wer noch drin ist, vielleicht im Prinzip nur mit Florenz, okay, sie stecken ja auch ein bisschen im Abstiegskampf in der Serie A, aber Crystal Palace vielleicht noch der stärkste Gegner in diesem Wettbewerb. Also ich glaube schon, wenn du wirklich die Gegner dann rauskegelst, die, ja, wo du eigentlich auch qualitativ besser bist, dass du weit kommen kannst. Und wie du schon sagst, also es ist durchaus ein Pokal, den du dir schnappen kannst.
Yes.
Dann machen wir den Sprung von Conference League in die Bundesliga. Das ist, glaube ich, kein ganz so großer Sprung teilweise, was die Qualität betrifft. Fangen wir mit dem Freitag an. Ich glaube, da gibt es auch einige Spiele, wo wir schnell drüber gehen können. Ja, das Sorgenkind Borussia Mönchengladbach feiert, glaube ich, einen sehr, sehr wichtigen Heimsieg. 2-0 gegen St. Pauli. Anfangsphase, glaube ich, war Gladbach schon die Mannschaft, die auch besser drin war und dann so in der Drangphase in der ersten Halbzeit, wo St. Pauli besser reinkam, durch Stöger das 1-0 gemacht und in der zweiten Halbzeit ja im Prinzip nur noch hinten drin gestanden. Mönchengladbach zum richtigen Zeitpunkt dann auch das 2-0 gemacht. Am Ende ja ein wichtiger Heimsieg mit Blick auf die Tabellensituation. Festigst du so ein bisschen den Platz dann eben auch im ja, Niemandsland der Tabelle?
Ja, also ich glaube, am Ende des Tages ging es ja nur darum, die 3 Punkte einzufahren. Das haben sie hinbekommen. Bei Pauli merkt man einfach, da fehlt es einfach. Das ist einfach unfassbar harmlos gewesen an dem Freitagabend. Und da merkst du halt einfach, dass in der Offensive wirklich die Qualität fehlt, um da wirklich was Zählbares mitzunehmen. Ich hatte auch so ein bisschen den Eindruck, dass für St. Pauli in der Herangehensweise schon fast gefühlt in das Spiel reingehen und irgendwie versuchen, unentschieden zu spielen. Ja. Also so kam es mir ein bisschen rüber. Und die Gladbacher hatten dann auch ein bisschen Spielglück auf ihrer Seite und waren ausnahmsweise mal ziemlich effizient vor der Kiste.
Ja, ähnlich effizient würde ich schon fast sagen wie der VfL Wolfsburg am Samstag Nachmittag bei der TSG Hoffenheim, erstes Spiel unter Dieter Hecking. Ja, also da muss man wirklich sagen, ich glaube, die Handschrift von Dieter Hecking hat man noch nicht gesehen. Der VfL Wolfsburg gegen Hoffenheim im Prinzip den Fokus nur auf der Defensive gehabt. Erste Halbzeit, glaube ich, war die TSG ja auch da die klar bessere Mannschaft, ähnlich auch in der zweiten Halbzeit. Dann hatte der VfL Wolfsburg, ich glaube, wirklich 5 bis 10 gute Minuten, wo dann eben auch das 1:0 durch Kolarakis gefallen ist. Und am Ende, ja, rettet die TSG, glaube ich, wirklich noch einen Punkt, der auch mehr als verdient war. Blickt man so ein bisschen auf die Tabelle, war das ein Punkt, der natürlich wichtig ist, weil mit Stuttgart und Leipzig zwei Mannschaften noch drängen mit Blick auf Platz 3. Aber unterm Strich, glaube ich, wäre ein Sieg mehr als verdient gewesen für die TSG.
Ja, kann man so sagen. Allerdings muss man auch festhalten, dass die Ergebnisse jetzt bei den Hoffenheimern in den letzten Wochen auch mit der ein oder anderen Überraschung verbunden war. Also vor allem in den Heimspielen. Und da sieht man einfach mal, was ja die Hoffenheimer im Zweifel für eine Chance vergeben haben. Gegen wen haben die denn jetzt vor kurzem zu Hause auch verloren? Hier Abstiegskandidat. Wer war denn das so?
St. Pauli, 1:0, ja.
St. Pauli jetzt gegen Wolfsburg und man stellt sich nur mal vor, du hast 5 Punkte mehr auf dem Konto, dann hättest du schon fast anfangen können, Hotels zu buchen in der Champions League. Und von daher glaube ich, ist es eher ein Punktgewinn für Wolfsburg und in dem Sinne vertane Chance für die Hoffenheimer.
Absolut, vielleicht jetzt das Spiel am Freitagabend in Leipzig, die Hoffenheimer, da wird man dann schon sehen, glaube ich, inwieweit oder beziehungsweise ob sie dieses Level, was sie ja dann phasenweise wirklich in der Saison haben, auf Champions League-Niveau zu performen, durchhalten können. Für Leipzig auch wichtig, dann zumindest einen Punkt gleich zu ziehen auf 50 Punkte. Nehmen wir die Leipziger vielleicht dann noch schnell mit rein. Mit einer 1:0-Niederlage gegen Stuttgart. Für Stuttgart ja dann eben auch wichtig mit Blick auf die Tabelle, haben sich jetzt so ein bisschen vorbeigeschoben an Leipzig auf Platz 4. Ja, auch bei Leipzig muss man sagen, wenn du überlegst, sind im Prinzip nur in einem Wettbewerb, können sich Woche für Woche auf ein Spiel konzentrieren. Es ist und bleibt, glaube ich, wirklich zu wenig.
Ist es auch, wenn man jetzt fairerweise sagen muss, dass es dass Leipzig schon die leicht bessere Mannschaft war, meines Erachtens, und der Sieg eher schmeichelhaft ist für die Stuttgarter. Interessiert im Nachgang aber keinen mehr und da bin ich auch voll bei dir. Das darf diese Saison eben in der Art und Weise bei den Leipzigern eigentlich nicht so sein, dass du mit 47 Punkten auf Platz 5 stehst. Direkten Konkurrenten eben auch verloren. Jetzt hast du ein Spiel gegen Hoffenheim. Sollte das auch nochmal schief gehen, dann drücken die Leverkusener sogar noch von hinten. Boah, ich glaube dann, wenn du dich nicht für die Champions League qualifizierst, dann ist es schon eine Enttäuschung für die Leipziger.
Absolut, dann wird sicherlich auch spannend sein, wie es mit Ole Werner weitergeht. Ich glaube, das kann und darf auch nicht der Anspruch sein von RB, dass du dann eben so eine Saison spielst. Gerade eben auch, weil du in keinem Wettbewerb annähernd vertreten warst. Ne? Eine Mannschaft, die ja im Prinzip Tabellenplatz 2 schon feiern kann, denke ich mal, ist der BVB. 2:0 gegen den FC Augsburg. Auch da muss man sagen, Highlight arm. Am Ende, glaube ich, ein sehr, sehr verdienter Sieg für den BVB von ja, sehr schüchternen Augsburgern.
Ja, ich wollte gerade sagen, das war wahrscheinlich eines der schlechtesten Spiele der Augsburger unter Baum.
Ja.
Ganz ungewohnt, wenn man auch die anderen Auftritte auswärts, auch bei den Bayern zum Beispiel in Betracht zieht, war das mit Sicherheit ja, ein Stück weit ja, enttäuschend aus Augsburger Sicht. Auf der anderen Seite ja, muss man die Dortmunder eben auch loben, die jetzt das zweite Mal in Folge ihre Hausaufgaben gemacht haben. Adeyemi hat sich ja auch mal wieder ein bisschen in den Fokus spielen dürfen können. Und von daher, glaube ich, können wir da schnell drüber gehen und sagen, definitiv verdient. Und der BVB kann jetzt mehr oder weniger langsam anfangen, dann mit der Champions League zumindest zu planen.
Absolut. Das Abo auf die Vizemeisterschaft, glaube ich, ist auch wieder reaktiviert. Von daher, glaube ich, kann man auch zufrieden sein in Dortmund. Auch zufrieden, auch wenn es jetzt ja nicht das beste Spiel war, aber ich glaube, es geht nur darum, aktuell Punkte zu sammeln bei der Eintracht. 1:0 Erfolg gegen Heidenheim, lange Zeit schwer getan. Dann die Erlösung in der zweiten Halbzeit durch Kalu Nuendo. Ja, ich glaube, zum Spiel kann man nicht viel sagen, außer dass die Eintracht 3 Punkte geholt hat. Und ja, ich glaube, mehr als Platz 7 wird es dann auch im Abschluss dieser Saison nicht werden.
Also ich glaube, es war ehrlicherweise kurz davor, den Zuschauern ihr Geld zurückzubezahlen
Ja.
oder zurückzubezahlen müssen. Ja, mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen, außer dass es noch 1:0 ausgegangen ist, das Spiel. Das war
Das
wirklich
reicht auch,
sehr
das
schlecht.
reicht auch, ja.
Das war wirklich eine Qual, das Spiel.
Ja, und eine ähnliche Qual war, glaube ich, auch das Aufeinandertreffen zwischen Freiburg und Union Berlin am Sonntag Nachmittag. Ja, was machen wir mit dem Spiel? Ich glaube auch lieber besser schnell drüber sprechen, dass Union Berlin 1:0 gewonnen hat. Der Treffer erst in der 2. Minute der Nachspielzeit zum Ende des Spiels durch Jong. Ja, auch für beide Mannschaften, ich glaube, das muss man sagen, geht es in dem Sinne um nichts mehr. Eher darum, schließt sich die Saison jetzt auf Platz 8 oder 9 ab. Union Berlin festigt Platz 9 erst einmal. Aber ich glaube, dass auch da in dieser Saison für beide Teams weder nach oben noch nach unten irgendwie was anbrennen kann.
Ja, ich glaube, irgendwie war es auch so vom Spiel her gefühlt, hätte es auch ein 32. Spieltag sein können, wo es um nichts mehr geht für beide Mannschaften. Nach vorne, glaube ich, es ist ehrlicherweise ein bisschen überraschend und enttäuschend auch von den Freiburgern, muss man ganz ehrlich sagen. Weil normalerweise zu Hause eigentlich durchaus ein bisschen mehr Engagement, ein bisschen mehr Mut eigentlich auch erwartet hätte werden können. Dem war nicht so, dann verlierst du sogar noch durch einen Lucky Punch. Und ich glaube, für die Unioner war das tatsächlich schon auch ein absoluter Big Point, weil damit hat man sich endgültig verabschiedet, glaube ich, auch aus den Abstiegsrängen. Kann jetzt auch in München relativ frei aufspielen. Von daher, ja, hast du recht, sollte man schneller abhaken.
Schnell abhaken. Ja, am liebsten, glaube ich, wird die Saison Lukas Kwasniok auch schnell abhaken, aber die Saison geht noch ein paar Spiele. Dementsprechend wackelt auch nach wie vor der Stuhl von Kwasniok nur 1:1 beim Hamburger SV. Ja, was machen wir mit dem Spiel? Am Wochenende hat Köln jetzt das Derby gegen Mönchengladbach zu Hause. Ja, ich glaube, wenn da eine Niederlage folgen sollte, dann mit Blick auf die Länderspielpause, dürfte auch Lukas Kwasniok eigentlich nicht mehr zu halten sein bei der Negativspirale, in der sich Köln aktuell befindet.
Ganz schwierig. Also vielleicht einmal noch kurz zum HSV. Ich glaube, für den HSV hat der Punkt gereicht. Es hätte auch, wenn man sich das Spiel angeguckt hat, auch ein Zweitliga-Topspiel sein können, vom Unterhaltungswert und auch vom Fußballerischen betrachtet. Unabhängig davon macht der HSV seine Sache im Moment ehrlicherweise, glaube ich, sehr gut im Rahmen der Möglichkeiten. Bisschen Unruhe wird jetzt diese Woche aus innen heraus ja, produziert eher unverständlich, um ganz ehrlich zu sein, in der Situation. Für die Kölner ist es eigentlich Woche für Woche. Ich glaube, man kann es in den Medien eigentlich wirklich immer ganz gut mitverfolgen. Es ist irgendwie schon erstaunlich, weil ich glaube, dass in Köln eine komplett falsche Erwartungshaltung auch irgendwo durchs Rhein-Energie-Stadion weht. Ich weiß nicht, woher das kommt. Man ist eigentlich meines Erachtens absolut im Soll. Du hast auch einen Trainer, der aus einem Drittligaspieler einen Spieler gemacht hat, der jetzt im Sommer wahrscheinlich für 30, 35 Millionen verkauft wird. Und trotzdem hast du Unruhe, sondersgleichen in diesem Verein, obwohl das eigentlich das ja, schlechtmöglichste Gift ist, was du im Moment geben kannst. Weil jetzt im Moment wäre eigentlich Ruhe angesagt. Du hast nach wie vor alles in der eigenen Hand. Die Kölner machen jetzt auch im Vergleich zu mancher anderer Mannschaft im Tabellenkeller nicht den aller schlechtesten Eindruck, aber es ist prekär, die Situation. Und deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, wenn Kwasniok so ein großes Thema ist, dann hättest du ihn eigentlich auch schon vor 2, 3 oder 4 Wochen rausschmeißen müssen.
Ja, ich
Weil
glaube, es
jetzt
ist
ist
ein
es,
bisschen.
ja, oder weil mir kommt es jetzt so vor, als würde man eigentlich nur warten, bis der FC endlich mal wieder
Ja.
verliert. dass man ihn rausschmeißen kann. Und dann
ja.
bleibt eben nur umso weniger Zeit für den Feuerwehrmann übrig. Oder wie siehst du das?
Ja, das ist, glaube ich, auch, oder es war so ein bisschen Fluch und Segen zugleich, dass du einen ja, furiosen Saisonstart hattest, wo man ja wirklich phasenweise den Eindruck hatte, dass der FC wirklich kein normaler Aufsteiger ist, wirklich richtig guten Fußball gespielt hat, einstelliger Tabellenplatz. Und dann eben jetzt diese ja, lange Niederlagenserie beziehungsweise sieglosen Serie. Und dann muss man sagen, ich glaube, das wird Lukas Kwasniak vielleicht auch so unterschreiben, hat er sich natürlich mit der einen oder anderen Aussage auch keinen Gefallen getan oder der einen oder anderen denkwürdigen Pressekonferenz, dass man eben auch da ja vielleicht im Moment eben bei solchen Trainern diese Fallhöhe hat, mutige Aussagen, vielleicht dann eben teilweise auch ein bisschen provokante Aussagen. Und wenn dann die Ergebnisse nicht kommen, dann machst du dich natürlich auch im Umfeld ein bisschen unbeliebt. Ich glaube auch, dass Kwasniok ein sehr, sehr guter Trainer ist. Sonst wäre der FC, glaube ich, auch nicht da, wo er im Moment steht, weil das darf man nicht vergessen. Sie sind aufgestiegen. Sie sind jetzt sicherlich nicht die Mannschaft mit der besten Qualität, die garantiert, dass man die Klasse halten muss. Und ja, in dem Sinne ist die Unruhe dann auch ein bisschen hausgemacht. Am Ende, glaube ich, können wir uns trotzdem alle freuen, wenn der FC es die Klasse hält, weil ich glaube, stimmungstechnisch wäre das sicherlich ein Riesenverlust für die Bundesliga. Aber im Endeffekt, auch da, das wird sicherlich jetzt auch das nächste Spiel gegen Gladbach zeigen, wo die Reise hingeht, ob es dann eben weitergeht mit Kwasniok oder nicht, weil die Gefahr ist schon groß, wenn man auf die Tabelle guckt, ist nur ein Punkt auf den Relegationsplatz. Mainz hat gewonnen, darauf können wir ja vielleicht jetzt direkt kommen, mit 2:0 gegen Bremen, die da auch eben punktgleich sind mit Köln, also es liegt alles so eng beieinander und dementsprechend war dann eben auch der Sieg für die Mainzer in Bremen mit 2:0 sehr, sehr wichtig und für die Bremer eine riesen Chance, die sie vertan haben, den dritten Sieg in Folge zu holen und sich da so ein bisschen ja, herauszuspielen aus dem Keller.
Absolut, ja. Wobei man sagen muss, dass für die Mainzer natürlich auch viel zusammengepasst hat. Ich glaube, genau zu den richtigen Zeitpunkten, wo es den Bremern wirklich richtig wehgetan hat, die Treffer erzielt. Aber ja, im Heimspiel gegen den direkten Konkurrenten, wenn du es schaffen willst, musst du punkten. Und dann darfst du nicht 0-2 verlieren. Und das war dann in Summe von den Bremern auch wieder mal zu wenig. Die Frage ist allerdings natürlich, was kannst du von so einer Mannschaft am Ende des Tages eigentlich auf erwarten? Es ist echt schwierig und es ist echt super eng im Moment hinten drin. Und die es am besten machen, sind im Moment ehrlicherweise die Mainzer, vielleicht zum Teil auch noch der HSV, die ich da aber gar nicht mehr mit reinnehme, die einfach Woche für Woche ihre Hausaufgaben machen. Und der Rest, ja, es wird eine ganz enge Kiste. Also ich glaube, viele spekulieren auch drauf, dass die Wolfsburger nicht mehr die Kurve bekommen, dass es womöglich nur um den Relegationsplatz am Ende geht. Aber auch hier kann ich nur nochmal mich wiederholen. Ich glaube, die Relegation möchte ich als Tabellen-16. Dieses Jahr auch nicht spielen. Ganz, ganz schwierige, prekäre Situation für die Bremer auch.
Die jetzt am Wochenende dann auch, ja, eigentlich auch ein 6-Punkte-Spiel haben, wie es so schön heißt, beim VfL Wolfsburg. Also für beide Mannschaften sicherlich enorm wichtig. Für die Wolfsburger natürlich nochmal mehr, um zumindest, falls Pauli nicht gewinnen sollte, punktgleich auf Platz 16 zu ziehen. Also das ist auch sicherlich ein Spiel an diesem Wochenende, was man sich anschauen sollte, wenn man auf Abstiegskampf steht. Ein Spiel haben wir noch. Da lasse ich dir natürlich den Vortritt. Leverkusen Bayern 1:1 und 2 rote Karten für den FC Bayern.
Ja, war auf jeden Fall ein sehr unterhaltsames Spiel, würde ich behaupten. Vielleicht eins der unterhaltsamsten Spiele seit sehr langer Zeit. Ich würde jetzt nicht sagen das Beste, weil dafür bedarf es, glaube ich, 11 gegen 11. Aber es war auf jeden Fall sehr, sehr unterhaltsam, muss man ganz ehrlich sagen. Es gab ein paar strittige Szenen, meiner Meinung nach nicht strittig, beispielsweise die rote Karte von Nicholas Jackson, glaube ich, da gibt es keine zwei Meinungen. Kommen wir aber gleich nochmal auf die Szene. Dann gab es hier die zurückgenommenen Tore. Ärgerlich für die Leverkusen, ganz am Ende Jonas Hofmann. Hier muss man aber dann halt einfach auch sagen, da ist es die Regel, Genauso wie bei Jonathan Tah, um ganz ehrlich zu sein, auch wenn es hier bei Jonas Hofmann vielleicht so ist, die Premier League-Regel, 5 cm Spielraum im Zweifel für den Angreifer, das ist, was für mich Fußball eigentlich sein sollte. Okay, aber da kannst du nichts dagegen machen. Es ist Technik, die dir Ja oder Nein sagt. Dann das Tor von Jonathan Tah, jeder, der Fußball spielt. Was soll er machen in der Situation? Der Ball fällt, wie er fällt, aber es ist die Regel. Also ist es auch in dem Sinne korrekt entschieden. Und dann gab es eben noch die beiden anderen Szenen. Einmal Harry Kane. Ihm in der Situation absichtliches Handspiel zu unterstellen, halte ich für unfassbar, weil ich einfach glaube, dass in der ganze Bewegungsablauf gar nicht möglich gemacht hätte für Harry Kane, da irgendwie absichtlich den Ellbogen weiter rauszustrecken. Also in dem Sinne für mich eigentlich ehrlicherweise falsch entschieden. Und dann die gelb-rote Karte. Ist für mich auch eine Fehlentscheidung, um ganz ehrlich zu sein. Und da gibt es mehrere Gründe, weil Luis Diaz sich selbst aus dem Tritt bringt, er stolpert, kommt daraufhin letztendlich auch aus dem Gleichgewicht, wird dann auch noch von Blaswig getroffen. Trotz alledem steht direkt danach wieder auf und da eine gelbe Karte zu geben, finde ich ehrlicherweise auch krasse Fehlentscheidung, um ganz ehrlich zu sein. Und dann sind wir genau eigentlich an dem Punkt, worum es eigentlich für mich geht. Dingert hat hier halt einfach ehrlicherweise keine gute Leistung gebracht. Ich weiß, viele Experten und in den Medien wurde das dann so hingestellt, als hätte er vieles oder alles korrekt entschieden oder eben auch eine gute Leistung gebracht. Und ich sage nein, weil dazu hat viel zu oft der VAR eingreifen müssen. Das ist Punkt eins. Wenn die Leistung so gut gewesen wäre, dann glaube ich, muss der VAR auch nicht so oft eingreifen. Er stand bei der Aktion von Nicolas Jackson beispielsweise 5 Meter freie Sicht. Da musst du direkt auf Rot entscheiden. Zum Beispiel dann auch die zweite Situation mit Luis Diaz, die gelb-rote Karte. Wenn ich freie Sicht auf die Dinge habe und den Eindruck oder der Eindruck sich bei mir ergibt, dass Luis Diaz nur eine Schwalbe ziehen will. Wo hat er denn da hingeschaut, als er dann im Fallen war und Blaswig ihm zum Teil eben auch noch abräumt? Also das sind für mich einfach Sachen, die muss ein Schiedsrichter sehen und da tut es mir auch leid. Deswegen kann man auch hier ihm wirklich keine gute Leistung attestieren. Und dann gab es das nächste große Thema. Die Äußerungen der Bayern-Verantwortlichen, auch hier, ich finde sie maßlos übertrieben. Uli Hoeneß geht gar nicht, brauchen wir nicht reden. Dresen genauso wenig. Aber, und das muss man dann eben auch einfach sagen, ich glaube, es ist jedes Wochenende das Gleiche. Verantwortliche regen sich über Entscheidungen auf. Beim FC Bayern wird es halt einfach 12-mal wärmer gekocht als bei allen anderen Vereinen. Aus Leverkusener Sicht würde ich auch ganz vorsichtig sein, weil ich glaube, ich auch einer der Verantwortlichen vor 2 Wochen sogar den Schiedsrichter als Blödmann bezeichnet hat. Deswegen muss ich da auch schon wirklich teilweise sagen, es war schon sehr scheinheilig, was da aus Leverkusener Ecke dann am Ende kam. An sich würden, glaube ich, alle Parteien sich einen Gefallen tun, einfach mit so einer Thematik ein bisschen sachlicher umzugehen. Und vielleicht auch noch einmal kurz zum Spiel. Ich glaube, Leverkusen hat das Spiel 1:1 verloren, um ganz ehrlich zu sein. Weil ich glaube, in spätestens doppelter Überzahl und du hast noch knapp eine Viertelstunde gehabt, weil die Nachspielzeit ja auch noch 8 Minuten war, hast du als Leverkusen einfach viel zu wenig daraus gemacht, um ganz ehrlich zu sein. Umso bemerkenswerter, was die Bayern gemacht haben, für mich vor dem Fernseher. Ich habe teilweise kaum meinen Augen getraut, weil sie mit 9 Mann sogar noch versucht haben, nach vorne zu spielen. Tatsächlich Chapeau, Hut ab. Und ich glaube, das Maximale für die Bayern, was du da rausholen konntest an dem Wochenende, war eben dieser Punkt. Und der sollte am Ende dann eben auch die Bayern zumindest zufriedenstellen und glücklich machen. Das war so meine Key Takeaways. Wie siehst du
Ja,
denn die ganze Sache?
Ja, hast du recht. Ich glaube, die Schiedsrichter-Situation, die hast du auch richtig angesprochen. Ich glaube, dass man immer das Gefühl hat, bei strittigen Situationen, dass sich der Hauptschiedsrichter, der eben auf dem Feld steht, immer noch mal drauf verlässt, dass der VAR eingreift. Und ich glaube, das sollte in den Entscheidungen ja keine Rolle spielen eigentlich. Ich glaube, dass die Schiedsrichter schon ein bisschen selbstbewusster einfach auch ihre Entscheidungen treffen müssen oder sollen. Es gibt da ja ein paar Beispiele, finde ich, die das zum Beispiel sehr gut machen. Ich finde, Patrick Ittrich macht das in dieser Saison, in seiner letzten Saison ja als Schiedsrichter immer noch sehr, sehr gut, dass man da gar nicht großartig immer hofft, dass der VAR eingreift und ihm hilft, sondern das sollte ja wirklich in allerletzter Entscheidung wirklich nur die Notlösung sein, dass der VAR eingreift. Und du hast die Situation beschrieben. Normalerweise darfst du einem Luis Díaz dann eben auch keine Karte geben für die Situation, gerade wenn der Torwart ihn dann eben noch wirklich auch abräumt. Von daher waren das sicherlich die Entscheidungen, die ja zu Recht Aufreger waren, aber dann auch hinten heraus, glaube ich, du hast es richtig angesprochen, dass das alles wieder ein bisschen größer gemacht wurde. Im Endeffekt muss man sagen, die Bayern nehmen den Punkt sicherlich gerne mit, gerade auch mit den beiden roten Karten. Und für Leverkusen, gerade auch mit Blick auf die Tabelle, ich glaube, es wäre schon eine große Chance gewesen, die Bayern zu schlagen, 3 Punkte zu holen. Dann wärst du punktgleich gewesen mit Leipzig. Und so bleibt es wirklich ein langer Weg für die Leverkusener, da vielleicht noch Platz 4 anzugreifen. Wobei, wenn man so die Form nimmt, ich glaube, Champions League wäre auch vermessen nach dieser Saison. Gut,
Muss
dann
man
werfen
sicher
wir noch
sagen.
einen schnellen Blick in die zweite Liga. Das gehört ja auch dazu. 26. Spieltag. Sicherlich ein riesen Big Point oder Big Points für Greuther Fürth. 2:0 gegen Elversberg. Katapultieren sich damit erst einmal auf Platz 14, dementsprechend raus aus dem Tabellenkeller. Ähnlich überraschend auch, dass die Fortuna aus Düsseldorf keine Zähler holt in Braunschweig, 1:0 Niederlage. Und mit Blick auf die obere Tabellenhälfte, sicherlich interessant, Hannover 96 rettet quasi in der 98. Spielminute die, ja, vielleicht letzte Aufstiegschance mit einem Punkt auf Schalke. Bleibt man dran an den ersten 3 Plätzen, hat 2 Punkte Rückstand auf Platz 3, 3 Punkte auf Platz 2. Also da alles offen und sicherlich ein Ergebnis, was dann eben auch zu einer Trainerentlassung geführt hat. Dynamo Dresden gewinnt 6:0 gegen Preußen Münster. Ein Ergebnis, glaube ich, was man auch in der zweiten Liga ja nicht allzu oft hat, oder?
Ja, muss man so sagen, schon auch in der Form überraschend. Es ist halt irgendwie dann, glaube ich, auch, ja, so wie die Tabelle auch in der zweiten Liga aussieht, muss man schon sagen, dass da bei dem einen oder anderen Verein eben auch die Nerven blank liegen und dann hast du so einen dicken Ausrutscher und musst dann natürlich irgendwo die Konsequenzen tragen und in dem Fall trifft es häufig den Trainer. Gehe aber weiter davon aus, dass die nächsten 2, 3 Wochen durchaus wahrscheinlich nicht überraschend wären, wenn es nochmal den einen oder anderen treffen
Ja,
würde.
absolut. Ja, Holstein Kiel hat ja zum Beispiel schon den Trainer gewechselt mit Tim Walter, einen alten, ja, oder einen Ex-Trainer zurückgeholt. Hat bislang auch noch nicht viel geholfen, steckt auf Platz 17 fest. Auch Wahnsinn, wenn man überlegt, wo Holstein in den letzten Jahren so gespielt hat. Ganz andere Ambitionen gehabt. Zum Schluss, Fabi, würde ich sagen, heute ist Donnerstag. Du hast bestimmt drauf gewartet, auf die Nominierung von Julian Nagelsmann für die Spiele gegen die Schweiz und Ghana. Überraschend für dich vielleicht, Jonas Urbik wurde nominiert im Tor.
Ja, wobei ich ja auch immer sagen muss, wenn es um den dritten Torhüter geht,
Ist eigentlich egal, ja.
glaube ich, wollte ich gerade sagen, also ich verstehe nicht, warum man da so eine Welle macht. Ich glaube, Jonas Urwig hat Potenzial. Ist er jetzt besser als ein Atubolu oder wer es vielleicht noch alles verdient hätte? Ich glaube nicht. Aber nochmal hier ein dritter Torhüter. Ist mir eigentlich ehrlicherweise wurscht. Dafür gab es zu viele andere Dinge, die meines Erachtens eher überraschend waren. Ich versuche gerade mal hier den Kader zu finden.
Man
Glaub
muss ja auch,
überra Wagnumann ist jetzt auch für mich
Ja.
ehrlicherweise so eine Überraschung, wo er den jetzt wieder aus dem Hut zaubert. Nathaniel Brown, boah, war jetzt auch die Saison hier. Klar, er hat mit Sicherheit auch sein Potenzial. Also da sind schon ein paar Überraschungen drin. Pascal Groß kommt wieder zurück mit, wie alt ist er jetzt, 34?
Ja.
Boah, Anton Stach, Kai Havertz, der noch keine 90 Minuten bei Arsenal durchgehalten hat. Leroy Sané, der nur noch auf der Bank sitzt bei Galatasaray im Moment. Oh, ich sag's dir, Sören, I don't know, um ganz
Ja,
ehrlich zu sein.
man muss ja auch wirklich dazu sagen, es war ja von Anfang an eigentlich die Devise, dass man bei Kadernominierungen nicht mehr so viel durcheinander würfelt, sondern wirklich so seinen Stamm hat. Wenn ich das natürlich jetzt sehe, wer jetzt alles dann doch nochmal nominiert wurde, klar kann man sagen, es ist dann vielleicht für Sané mit die letzte Chance. Klar, dann hast du einen Anton Stach nochmal, der im Prinzip in den letzten Nominierungen ja gar keine Rolle gespielt hat. Jetzt kommt ein Toni Rüdiger zurück, der jetzt auch in den letzten Monaten ja keine ganz so positive Vorstellung abgegeben hat, nicht nur auf dem Platz, sondern auch gerade abseits des Platzes. Also es wird, ja, es wird noch spannend werden, wer dann wirklich mit zur WM fährt. Sicherlich positiv auf jeden Fall ist, dass man wirklich auch Dennis Undorf mitgenommen hat. Da kann man wirklich nur hoffen, dass man ihm auch eine Chance gibt. Spiele dann eben am 27. März und 30. März, aber da reden wir sicherlich da nochmal in der kommenden Woche drüber, bevor dann auch die Länderspielpause losgeht.
Wenn der Chef wieder da ist.
Ja, wenn er dann endlich mal aus dem Urlaub zurückkommt. Es gibt ja Leute, die quasi nur im Urlaub sind. Davon sind wir ja leider wir beide weit entfernt. Ne?
Das stimmt wohl, ja.
Zum Abschluss Gewinner des Spieltags. Ich würde ganz schnell beginnen mit dem MSV Mainz 05 mit dem 2:0 Auswärtssieg bei Werder Bremen.
Hätte ich tatsächlich genauso gemacht, aber dann nehme ich die Stuttgarter, die im Kampf um die Champions League einen Big Point gelandet haben gegen den direkten Wettbewerber.
Perfekt. Ja, ich würde sagen, dann sind wir durch. Oder hast du noch was?
Nein, wunschlos
Sehr gut.
glücklich, happy, wünsche allen ein schönes langes Wochenende, nee, ein schönes Wochenende und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ne?
So machen wir das. Tschüss.
Ciao, ciao.